ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। पातिवात् दरुनो दुमास अस्मात् अग्निर् त्रयीमया तमसा तु रजस् तस्मात् सत्त्वं या प्रमदर्शनम्। पातिवत् दरुनो दुमास् तस्मादग्निस्त्रयीमया तमसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पातिवद्दरुणो दुमास् तस्मादग्निस्त्रयीमया तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पातिवद्दरुणो दुमास् तस्मादग्निस्त्रयीमया तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। Übersetzung kommen möchte ich etwas eher Ungebräuchliches tun. Ich möchte euch alle begrüßen bzw. Haribo sagen. Wir hatten eine sehr beschwerliches Preaching-Ereignis gehabt und so war ich gestern völlig geschlaucht und heute zu einem Teil auch noch, aber ohne kommt das Begrüßen immer zu kurz, dann, als würde man sich nicht kennen. Also ich bin sehr froh, euer Gast zu sein. Ich hoffe, der Zeit, die wir gemeinsam miteinander haben, etwas Wichtiges, einen wichtigen Beitrag zu eurem Krishna-Bewusstsein zu geben, und habe das vor, in Form eines kleinen Seminars, was ich an den Morgen, wo ich die Bhagavatam-Vorlesung gebe, geben möchte. Es ist ein Seminar über die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Vor ungefähr 2 Monaten wurde ich durch viele Vorfälle in unserem deutschen Yatra und auch im eigenen spirituellen Leben darauf aufmerksam, wie wichtig diese drei Kräfte der materiellen Natur sind. Und was mich dann zutiefst verwunderte und erstaunte, ist, dass es tatsächlich möglich ist, diese drei Kräfte zu nehmen und für sich nutzbar zu machen, um Fortschritte im Krishna-Bewusstsein zu machen. In unserer Philosophie nennt man diese Methode ein Dorn durch einen zweiten Dorn entfernen. Also ich glaube, wir alle haben das Gefühl, dass wir zu einem Großteil bedingt sind durch die materiellen Erscheinungsweisen und sind deswegen oft das auch ein bisschen verlegen oder gestört, wenn wir so offensichtlich merken, wie diese Symptome der Erscheinungsweisen uns bedingen. Und deswegen ist dieses Thema Erscheinungsweisen der Natur etwas, was wir, naja, wir wissen, die sind da, aber was wir genau damit anzufangen haben, mit dem Wissen in unserem praktischen spirituellen Leben, ist oft nicht so bewusst. So, ich werde dieses Seminar so geben, dass jeder davon etwas mitnehmen kann und sein spirituelles Leben einfach total optimieren kann. Ich glaub, wenn wir dieses Seminar verlassen, hoffe ich, dass wir nicht mehr bedingt werden durch die Erscheinungsweisen der Natur. Zumindest, dass wir merken, wenn wir bedingt werden und dann auch wissen, was wir unternehmen können, um von den ungünstigen Bedingungen frei zu werden. Gut. Jetzt kommt die Wort-zu-Wort-Übersetzung. Patiwat aus Erde. Dadunaha Feuerholz. Dumaha Rauch. Tasmat von jenem. Agnihi Feuer. Trayi vedische Opfer. Mayaha gemacht von. Damasaha, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Tu, aber. Rajaha, die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das Mat, von jenem. Sattvam, die Erscheinungsweise der Tugend. Yat, welche. Brahma, die absolute Wahrheit. Darshanam, Erkenntnis. Übersetzung. Feuerholz ist eine Umformung der Erde, doch Rauch ist besser als rohes Holz. Das Feuer jedoch ist noch besser, denn durch das Feuer bekommen wir den Nutzen des höheren Wissens durch vedische Opfer. In ähnlicher Weise ist Leidenschaft, Rajas, besser noch als Unwissenheit, doch Tugend, Sattva, ist am besten. Denn durch Tugend kann man die absolute Wahrheit, Brahman, erkennen. Erläuterung. Wie oben erklärt, kann man durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes Befreiung vom bedingten Leben des materiellen Daseins erlangen. Eine weitere hier enthaltene Aussage ist, dass man zur Ebene der Erscheinungsweise der Tugend, Sattva, aufsteigen muss, sodass man zum hingebungsvollen Dienst für den Herrn befähigt wird. Es mögen zuweilen Hindernisse auf dem Pfad des Fortschritts auftreten, doch man kann selbst von der Ebene der Tamas durch die kundige Führung eines echten spirituellen Meisters allmählich zur Sattva-Ebene aufsteigen. Aufrichtig Suchende müssen sich deshalb an einen kundigen spirituellen Meister wenden, um den Pfad des Fortschritts betreten zu können. Und der echte, kundige spirituelle Meister ist fähig, den Schüler von jeder Stufe des Lebens auszuführen, sei es Tamas, Rajas oder Sattva. Es ist deshalb ein Irrtum anzunehmen, die Verehrung einer jeden Eigenschaft oder Form der höchsten Persönlichkeit Gottes sei gleichermaßen segensreich. Außer Vishnu werden alle abgesonderten Formen unter den Bedingungen der materiellen Energie manifestiert. Da können die Formen der materiellen Energie niemandem helfen, zur Ebene der Sattva emporzusteigen, auf der allein es möglich ist, sich von der Fessel der Materie zu befreien. Der unzivilisierte Zustand des Lebens, das heißt, das Leben der niederen Tiere wird von der Erscheinungsweise der Tamas beherrscht. Das zivilisierte Leben des Menschen mit einer Leidenschaft für verschiedene Arten materieller Annehmlichkeiten ist die Stufe der Rajas. Die Rajas-Stufe des Lebens gibt, und das ist jetzt etwas für die Künstler unter uns, beziehungsweise die, die eine Wertschätzung für Kunst haben, Mozart, Beethoven oder irgendwelche Maler, also Maler, Rembrandt und so, die Rajas-Stufe des Lebens gibt einen kleinen Schlüssel zur Erkenntnis der absoluten Wahrheit in Form feiner Empfindungen wie Philosophie, Kunst und Kultur mit moralischen und ethischen Prinzipien. Die Erscheinungsweise des Sattva oder der Sattva ist eine noch höhere Stufe materieller Eigenschaft, die einem tatsächlich hilft, die absolute Wahrheit zu erkennen. Mit anderen Worten, es besteht ein qualitativer Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Verehrungsmethoden, wie auch zwischen den jeweiligen Ergebnissen, die man von den drei vorherrschenden Gottheiten, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva, erhält. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sadasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Shiva Shadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhati Vata Duno Dhumas Tasmat Agnis Trayimaya Tamasvas Tu Rajas Tasmat Sattvam Yat Brahmadashanam. Übersetzung. Feuerholz ist eine Umformung der Erde, doch Rauch ist besser als rohes Holz. Das Feuer jedoch ist noch besser, denn durch das Feuer bekommen wir den Nutzen des höheren Wissens durch vedische Opfer. In ähnlicher Weise ist Leidenschaft Rajas besser als Unwissenheit, Tamas, doch Tugend, Sattva, ist am besten, denn durch Tugend kann man die absolute Wahrheit Brahman erkennen. In diesem Vers wird erklärt, dass verschiedene materielle Erscheinungsweisen einen höheren Nutzen haben als andere. Genauso wie, sagen wir mal, man erst vom Feuer Wärme bekommen kann, und nicht von den Vorstufen des Feuers oder dem, was davor kommt, sagen wir mal so, so kann man erst durch eine bestimmte Erscheinungsweise, die Sattva-Gun, den Nutzen bekommen, Brahmadarshanam oder eine Erkenntnis der absoluten Wahrheit zu bekommen. Das Beispiel ist, glaube ich, klar. Aus Erde kann man Feuerholz gewinnen, doch erst aus dem Feuerholz, was in Brand gesetzt ist, wo also das Feuer gegenwärtig ist, kann man die Hitze gewinnen oder sagen wir mal ein vedisches Opfer machen. So sind auch die verschiedenen Zustände der materiellen Natur erst nützlich, um Selbsterkenntnis zu machen, wenn man auf die Erscheinungsweise der Tugend kommt. Das ist die Aussage dieses Textes, und wie das so ist, soll belegt werden in den folgenden Vorträgen, von denen wir heute den ersten haben. Ich persönlich wurde auf die Erscheinungsweisen der materiellen Natur zum ersten Mal richtig aufmerksam, als wir zu unserem Heidelberger Tempel kamen und dort so im Sommer den kleinen Park, der dem Tempel vorgelagert ist, aufsuchten, um Japa zu chanten. Ich nehme an, dass einige von den Devotees diesen Park auch schon aufgesucht haben, wenn sie zu Festivals oder Besuchen im Heidelberger Tempel waren, so ungefähr neben der Sparkasse. Da sieht man jeden Morgen folgendes Szenario. Wenn man frühmorgens reingeht, sind die Parkbänke noch überstreut von den Trinkern, die sich dort ausruhen, die ihre Nachtruhe dort machen. Diese Trinker umgibt eine ganz bestimmte Atmosphäre. Sie haben die Nacht vorher alkoholische Getränke getrunken, sind jetzt von Lumpen eingehüllt, die sie zum Wärmen benutzen. Sie riechen aus allen Körperöffnungen. Das ist eine sehr, ich will das jetzt nicht so ausführen, nicht unfeine Geräusche entringen sich ihrem Körper und so weiter zum Teil. Anyway, ist ein richtiger Trinker. Wenn ihr Fantasie habt, was sich das ausmalen will, könnt ihr euch jetzt euer privates Bild davon malen. Es ist eine sehr bestimmte Atmosphäre, und wenn man dran vorbeigeht, spürt man die auch. Dann so gegen 8.30 Uhr kommt eine andere Art von Menschentyp in den Park hinein. Das sind die jüngeren Geschäftsleute, die in Nadelstreifenanzügen eingekleidet sind. Das Telefon läutet ihnen in der Tasche und sie nehmen das Telefon und rufen sehr erregt hinein: Ja, transferiere diese 50.000 Mark von meinem linken Konto aufs rechte Konto. Wir müssen investieren. Verstehst du, das ist die Chance des Lebens. Nicht? Und tu die Kaffeemaschine schon mal anstellen, ich bin gleich im Büro. Nicht? Diese Leute sind sehr von Leidenschaft umgeben, und es umgibt sie auch eine ganz bestimmte Natur, sagen wir mal, oder Atmosphäre. Und dann so gegen 9.30 Uhr habe ich gesehen, sind die Trinker schon auf dem Weg in die Stadt, um zu betteln. Die Geschäftsleute sitzen vor ihren Sekretärinnen und geben ihnen erregt die neuesten Briefe durch, wo es um viel Geld geht und um das Erweitern des Einflusses der Firma und so weiter und so fort. Und dann ist so, war in dem Park oder ist in dem Park, sitzen dann so ein paar Studenten da, die so meditieren und sich vorbereiten auf einen Tag in der Universität, wo meistens. Sie essen dann auf dem Rasen ihr Frühstück, meistens ein Joghurt, Früchte, vielleicht ein bisschen Vollkornbrot und ein Müsli-Riegel, à la Bircher. Ihr kennt das hier bestimmt auch, diese. Und sitzen da vielleicht in einem Yoga-Sitz, den sie irgendwo aufgeschnappt haben, und sind dann, machen einen recht zufriedenen Eindruck, und man merkt mehr, es ist eine ganz andere Atmosphäre, die sie umgibt. Wie wir noch sehen werden, könnte man dazu nicht genau sagen, es ist also die totale Tugend, aber es ist mehr von Sattva-Gun beeinflusst, ihr Dasein. So, das sah ich morgens so, und ich wunderte mich, dass dass der Trinker ja nie meditierte und die Studenten also nie ein Telefon bei sich führten und so leidenschaftliche Arrangierungen machten, nicht, sondern so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, noch eine klassische Musik über den Walkman hören und so weiter. Ich wunderte mich, auch im Predigen, wenn immer ich mit Menschen zusammenkam, dass es so bestimmte Menschentypen gab, die niemals aus ihrer Rolle oder aus ihrer Begrenztheit, könnte man auch sagen, hervorkamen und immer ganz besondere Eigenschaften hatten. Und später machte ich mir dieses Wissen dann zu eigen, indem ich genau auswählte, was für Themen man besprach, wie man zu denen predigte, weil eben bestimmte Menschentypen auch nur eine bestimmte Wellenlänge haben und so erreicht werden. Nach der ayurvedischen Konstitution der Psychologie, vielleicht ist das für euch ein bisschen interessant, gibt es also 7 Menschentypen, die in der Erscheinungsweise der Tugend, also mehr von Tugend beeinflusst sind, 6, die mehr von Leidenschaft beeinflusst sind und 6, die mehr von Unwissenheit beeinflusst sind. Und vielleicht könnt ihr in dieser kleinen Persönlichkeitsanalyse euch wiedererkennen und sehen, wie das bei euch aussieht. Ja, halte schnell. Wo ist die Sekunde? Ich glaube, das ist sehr hilfreich für euch, euch ein bisschen selber zu erkennen in eurer Swabhava. Der Mensch hat 2 Naturen, eine bedingte Natur und eine wesensgemäße oder spirituelle Natur. Und wenn es uns nicht gelingt, unsere bedingte Natur richtig zu erkennen und richtig einzusetzen und unter Umständen auch zu erheben, wird es für uns immer nur ein frommer Traum sein mit unserem spirituellen Fortschritt. Wir werden vielleicht ein paar Dinge mehr lernen und ein paar Verhaltensweisen annehmen, aber wir werden immer wieder zurückrutschen in unsere alten Verhaltensmuster und Denkensmuster und werden uns nicht wirklich vom Fleck bewegen. Also, lass uns mal die Sattvika-Typen hören. Die sind wahrscheinlich sehr vertreten in unserem Tempel. Es sind Menschen, die von Natur aus gläubig sind und die Neigung haben, Verehrung auszuüben. Menschen, man nennt diesen Menschentyp Brahma, Brahma-Typ. Und dann gibt es solche, die sind mehr Mahendra-Typen. Das heißt, sie sind sehr edel und setzen sich immer für etwas ein. Sie sind sehr gerecht, gerechtigkeitsliebend und setzen das auch durch, sind also edel und tapfer. Dann gibt es die Varuna-Typen, diese sehen sehr lieblich aus und auch schön, haben ein schönes Äußeres. Die Nase sitzt richtig und nicht links oder rechts von der goldenen Mitte. Sie sind einfach schön. Dann gibt es die Kubera-Typen, die sind sehr ausdauernd. Nicht? Die nehmen sich was vor und bleiben bei einer Sache. Dann gibt es die Gandhava-Typen, sind schönheitsliebend. Vielleicht ist unser Syamananda, weil er ja sehr schön Flöte spielt und so. Denn Schönheitslied, die lieben die Musen und die schönere Unterhaltung zur Lobpreisung Gottes. Nicht? Yama, das sind solche, die sind zuverlässig. Wenn die ihr Wort geben, weißt du, sie werden das einhalten. Und dann gibt es solche Ashra-Typen, die sind mehr asketisch und religiös. Ich weiß nicht, wer hier ein typisches Beispiel für asketisch und religiös ist. Ist vielleicht eher, ich denke, wir sollten von Beispielen absehen, weil dann vielleicht eine zu persönliche Atmosphäre aufkommt. Aber es gibt solche Menschentypen, die sind sehr asketisch und religiös. Man findet diese Menschen auch oft interessant getan, die Bodhis, die ein natürliches, dieses asketische Leben leben. Nun, dem gegenübergestellt könnte man fast sagen, also es ist fast ganz anders, sind die Rajasika-Typen und die Tamasika-Typen. Also zum Beispiel ein Rajasika-Typ ist da gibt es den einen Typ, den Asura-Typen, der ist sehr eifersüchtig und leicht reizbar. Wenn Sie ihn auf der Straße sehen, wir solche Leute, wenn man denen ein falsches Wort sagt, also dann sind sie sofort aufgebracht. Ich sehe, das wäre mehr der Vatertyp. Also eifersüchtig, nicht? Unter Frauen und unter Männern findet man das sehr oft. Die Wenn man zum Beispiel auf der Straße merkt man das, wenn man so ein Pärchen vor sich hat und sich nicht um beide gleichzeitig richtig kümmert, dann wird der eine schon eifersüchtig auf den anderen. Also es geht ganz schnell. Zapertypen sind so irritierbar. Nicht, die sind unglaublich. Wenn du was falsch machst, also das ist mir so, ich hatte das eben durcheinander gebracht, sind irritierbar, sehr. Und Sakuna sind solche, die sind sehr ungeduldig. Die haben keine Geduld. Die können nicht warten. Rakshasa-Typen, die sind sehr hitzig und sehr stolz. Und die Paisacha-Typen sind mehr wütend und launisch. Der Breiter-Typ ist absolut faul. So ein Lazy-Typ, nicht? Und da sind wir dann schon bei den Tamasika-Typen. Also die sind jetzt sehr tierisch fast, könnte man sagen. Passava sind so Dumpfmenschen, die oft auch böswillig sind. Man sieht es so, diese jungen Trinker, die in den roten Opeln fahren, und so weiter, einen dicken Bauch haben und die Neigung zu Heavy-Metal-Musik und so. Nicht, dann Matsya, das sind solche, die sind sehr unbeständig und dumm. Die fangen immer was an im Leben und brechen es immer ab, können nichts durchziehen bis zum Ende. Und die Vanaspatya, das ist jetzt fast ein bisschen humorvoll, sind die trägen Typen, die Ungeistigen und die Gefräßigen. Das sind also, sagen wir mal, die Prototypen. Prototypen heißt diese ganz ausgebildeten Typen. Nur was zu beachten ist, dass diese Erscheinungsweisen der rationalen Natur nicht einfach nur so auftreten. Es ist nicht so, dass jemand nur dumpf und gefräßig und ungeistig ist, sondern manchmal kriegt er vielleicht seine edlen 5 Minuten. Nicht? Da ist also die Erscheinungsweise der Tugend, die einsetzt. Diese, oder er wird plötzlich ausgesprochen aktiv und sehr unmäßig an materiellen Dingen interessiert. Nicht? Und nur zum Sagen, die treten niemals rein auf die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, sondern immer in einem gewissen Mischungsverhältnis. Nun, wenn man diese Erscheinungsweisen der materiellen Natur richtig einsetzt, kann etwas sehr Interessantes passieren. Wenn man diese Strömungen und Einflüsse erkennt und dann für sich arbeiten lässt, kann man sich unglaublich, sagen wir mal, erheben. In der Kampfkunst gibt es diese Aikido-Kampfkunst. Sie wird sehr oft von fast schmächtig wirkenden Menschen angewandt, die also nicht so eine Körperkraft haben. Die nutzen die Kraft des Gegners, der auf sie trifft. Nicht um ihnen so Widerstand zu geben, weil man sich vielleicht die Hand verrenken könnte, nicht, sondern sie nehmen die Kraft und machen sich die Kraft zunutze, indem sie ihn dann galant in einen Taubenschlag werfen, nicht, wenn er da kommt, und ihn zu den Tauben geben und so weiter. Das ist auch gut für jemanden, der in der Natur ist. Diese materiellen Erscheinungsweisen der Natur sind sehr schwierig zu überwinden. Wenn man so heftig gegen sie ankämpft, wird es manchmal schwierig sein. Wenn man sich sie aber nutzbar macht, indem man eine bestimmte Wissenschaft beherrscht und bestimmte Prinzipien, wird man sie sehr leicht überwinden können und sehr leicht in dieser Welt zufrieden werden können und nicht immer so unzufrieden bleiben und so knorzig, sagt man in Norddeutschland, so problematisch sein. Viele Probleme, die Devotees in ihrem spirituellen Leben haben, dass sie plötzlich materielle Wünsche entwickeln oder dass sie einfach miteinander keine rechte Kommunikation finden, sondern in eher angespannten Beziehungen leben, sind auf die Erscheinungsweisen der materiellen Natur zurückzuführen. Ich möchte jetzt also, nachdem ich das so ein bisschen vorgestellt habe, mit dieser Vorstellung habe ich gehofft, dass ihr merkt, oh ja, das hat was mit uns zu tun, diese Thematik, dass ihr ein gewisses Interesse daran habt. Krishna erklärt den Punkt, den ich eben gemacht habe, dass man durch das Wissen von den Erscheinungsweisen frei werden kann, im 14. Kapitel, dass ihr nicht denkt, das ist eine Spekulation, was leicht, man hat davon noch nicht so viel gehört, möchte ich euch gerne vorlesen. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Abermals werde ich dir diese höchste Weisheit erklären, die Essenz allen Wissens. Alle Weisen, die es verstanden haben, die höchste Vollkommenheit erreicht. Krishna sagt also, durch dieses Wissen haben die Weisen die höchste Vollkommenheit erreicht. Nun kann man sagen, das ist das 14. Kapitel. Da Krishna sagt, er wird nochmal die Themen, die im 13. Kapitel erwähnt wurden, erwähnen. Nicht? Und dieses Wissen bezieht sich auf das Wissen von den drei Erscheinungsweisen der Natur. Wieso ist das das Höchste? Er hat doch im 7., vom 7. bis zum 12. Kapitel, ja, in diesen 6 Kapiteln Bhakti erklärt. Jetzt sagt er im 14. Kapitel, er will jetzt das höchste Wissen erklären. Soll das heißen, dass dieses Wissen von den Erscheinungsweisen noch höher ist als Bhakti? Natürlich nicht. Doch dieses Wissen von den Erscheinungsweisen ist total wichtig, damit du Bhakti erreichst. Ich könnte ein Beispiel geben. Sagen wir einmal, ja, wir fahren heute nach Wiel. Wiel ist sicherlich wichtiger als das Auto, in dem wir fahren. Doch ohne das Auto würden wir nicht nach Wiel kommen. Oder ein anderes Transportmittel, wie zum Beispiel ein Zug oder Flug, ja, Hubschrauber. Das würden wir nicht nehmen. Um also das Ziel zu erreichen, das Ziel ist schon das Wichtigste, aber der Weg dahin ist fast noch wichtiger, denn sonst können wir nie das Ziel erreichen. Hört einmal Prabhupadas Erläuterung. Im 13. Kapitel wurde erklärt, dass man die Möglichkeit hat, von der materiellen Verstrickung befreit zu werden, wenn man in einer demütigen Haltung Wissen entwickelt. Weiter wurde erklärt, dass das Lebewesen in der materiellen Welt gefangen ist, weil es mit den Erscheinungsweisen der Natur verbunden ist. Im vorliegenden Kapitel nun erklärt die höchste Persönlichkeit, was diese Erscheinungsweisen der Natur sind, wie sie wirken, wie sie zu Bindung und wie sie zur Befreiung führen. Nicht? Wie diese Erscheinungsweisen zur Befreiung führen. Wie der Herr sagt, ist das Wissen, das in diesem Kapitel enthalten ist, dem Wissen, das in den bisherigen Kapiteln offenbart wurde, übergeordnet. Verschiedene große Weisen, die dieses Wissen verstanden haben, erreichten die Vollkommenheit und gelangten in die spirituelle Welt. Der Herr beginnt nun, das gleiche Wissen eingehender zu erklären. Und jetzt geht es noch zum Ende. Es wird daher erwartet, dass jemand, der dieses 14. Kapitel versteht, die Vollkommenheit erreichen wird. So, wir wollen also die Vollkommenheit erreichen und jetzt mal ein paar Themen hören. So, zunächst einmal möchte ich das Thema überhaupt behandeln, was ist eine Erscheinungsweise und wie können wir sie überhaupt erkennen. Ich würde gerne hören, was ihr euch für Gedanken schon gemacht habt zu dieser Frage. Was ist eine Erscheinungsweise? Wie soll man die verstehen? Denn ich glaube, vielen von uns ist es oft so gegangen, dass das ja Erscheinungsweise, ich weiß, wie wir damals die Gita übersetzt haben vom Deutschen, vom Englischen ins Deutsche, als denn die Erscheinungsweise aufkam, wir waren so neu im spirituellen Leben, das war schwierig zu verstehen. Wie kann man das greifen? Kann man das sehen, der Erscheinungsweise? So weiter. Worüber wollen wir sprechen? Was habt ihr euch schon hierzu gemacht? Das ist jetzt eine Frage, die ich an das Publikum richte. Ist nicht, dass ich die selber beantworten möchte. Ich möchte mal sehen, wie eure Antworten ausfallen können. Ich habe mich natürlich vorbereitet, also einfach für mich diese Frage zu stellen. Ja, ich hatte hier eine. Der Grund, wie man handelt. Die Basis zum Handeln. Wir sammeln jetzt einfach mal Antworten in dieses Tuch hinein, ohne sie zu bewerten. Nicht? Also, nur dass ihr wisst, eine durchdringende Energie, die ganz bestimmte charakteristische Symptome hervorbringt. Srila Prabhupada erklärt in der Gita, dass das Sanskrit-Wort für Erscheinungsweise, nämlich Guna, auch Seil bedeutet. Die Erscheinungsweisen binden uns, und zwar so stark, dass wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können. Srila Prabhupada benutzt das Wort Qualitäten für die Guna, also Eigenschaften. Verschiedene Bedeckungen sind es, unterschiedlich dick, über die Seele. Ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Sammlung. Sind auch Gefühle und Wünsche. Ja, ich lasse das einfach so stehen, mal erstmal. Es heißt, dass die spirituelle Energie in drei verschiedene, besser so, die Erscheinungsweisen können wir auch gut verstehen als drei Kategorien, in denen sich die materielle Natur einteilen lässt und in denen sie wirkt. Ihr habt alle, also viele der Antworten sind in diesem Begriff auch mit enthalten. Genau wie die spirituelle Energie drei Kategorien hat, die praktisch das gesamte spirituelle Dasein ausmachen und durchdringen, so haben die materielle Energie ebenfalls drei Kategorien, die das gesamtmaterielle Dasein ausmachen. In der spirituelle Energie heißt Svarupa Shakti, ne? Das ist Krishnas eigene Energie, Svarupa Shakti, und sie hat drei Abteilungen, wenn ihr so wollt, oder besser Unterteilungen, nämlich erstmal die Sandini Shakti, das heißt die ewige Energie, alles in der spirituellen Welt ist voller Ewigkeit, die Sanvit Shakti, das heißt die Wissenskraft, alles besteht dort aus Wissen, und schließlich die Kladini Shakti, alles ist von Glückseligkeit durchdrungen. Diese drei Energien tauchen auf in der materiellen Energie, in einer Spiegelung enthalten, als die Erscheinungsweise der Tugend, die Erscheinungsweise der Leidenschaft und die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Die drei Erscheinungsweisen sind also wie drei Kräfte oder Kategorien, in denen die gesamte materielle Energie wirkt und auf unser Bewusstsein einwirkt und auf alles, was es gibt. Diese materielle Energie wirkt auf die tote Materie ein und teilt sie ein, und sie wirkt auch auf das Bewusstsein des Lebewesens ein und teilt das Bewusstsein des Lebewesens ein, oder kontrolliert es, könnt ihr auch sagen. Krishna erklärt in dem Bhagavad Gita, diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Nicht? Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Und Prabhupada erläutert das so: Alle materiellen Tätigkeiten in der Welt werden unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt. Das sind alle. Zum Beispiel, wenn wir die Tür aufmachen und aus dem Zimmer herausgehen, aus dem Tempelraum herausgehen, werden wir uns in Bewegung setzen. Selbst diese Tätigkeit, in Bewegung sich zu setzen, ist unter einer bestimmten Erscheinungsweise. Erscheinungsweisen sind nicht notwendigerweise was, sagen wir mal so, Erscheinungsweisen sind nötig, um diese materielle Welt zu regieren.
Überall, wo Zeit auftritt, der Ablauf von Zeit, sind auch die Erscheinungsweisen gegenwärtig. Es gibt den Zustand des Ruhens, den Zustand der Bewegung, den Zustand der Zerstörung, den Zustand des Werdens. All diese Zustände, all diese Wirkungskräfte, wenn man so will, sind den Erscheinungsweisen der Natur zugeordnet. Obwohl diese Erscheinungsweisen der materiellen Natur vom höchsten Herrn Krishna ausgehen, ist er ihnen nicht unterworfen. Nun, so wie das Lebewesen mit dieser materiellen Energie in Berührung kommt, wird es notwendigerweise mit den Erscheinungsweisen der Natur in Berührung kommen und von ihnen auch gesteuert werden. Das ist ganz, ganz zwingend so. Man kann nicht sagen, diese Erscheinungsweisen der Natur haben mit mir nichts zu tun. Srila Prabhupada gab einmal das Beispiel von der Fuchsjagd im alten Indien. Man nahm dort für eine weibliche, sagen wir mal, sägte ein Fuchs, eine Füchsin aus, wenn man Fuchs jagen will, hat die mit Leim beschmiert und dann kam oft ein Fuchs heran und schnupperte mit Nachkommenschaft vergrößernden Absichten, nicht? Und packte dann drin fest. So ist es auch mit der materiellen Natur. So wie wir mit ihr in Kontakt kommen, zack, sind wir schon beeinflusst von ihr. wie ein neugieriger Fuchs. Im 14. Kapitel, Text 5, wird gesagt, die materielle Natur besteht aus drei Erscheinungsweisen, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Wenn das ewige Lebewesen mit der Natur in Berührung kommt, o starkarmiger Arjuna, wird es durch diese Erscheinungsweisen bedingt. Die Erscheinungsweisen sind über unsere ganze Psychologie, über unseren Körper, um unser Herz gewunden und so weiter. Und sorgen dafür, dass materielle Tätigkeiten in dieser Welt nötig sind. Bei jedem. Im 14. Kapitel wird eine allgemeine Beschreibung der Erscheinungsweisen und vor allen Dingen der Symptome von denen erwähnt. O Sündlose, sagt Krishna da, die Erscheinungsweise der Tugend, die reiner ist als die anderen, ist erleuchtend und sie befreit einen von allen sündhaften Reaktionen. Diejenigen, die sich in dieser Erscheinungsweise befinden, werden durch das Gefühl bedingt, glücklich zu sein und Wissen zu besitzen. Wollt ihr eigentlich glücklich sein? Will man irgendwie nicht? Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Wunsch, so sind wir gemacht als ewige Seelen. Wir wollen glücklich sein und Wissen besitzen und dann haben wir irgendwie auch das Gefühl, dass wir uns richtig im hingebungsvollen Dienst beschäftigen können. Wenn wir ein bisschen zur Ruhe kommen, also Wissen einsetzen können in unserem Leben, müssen wir uns in gewisser Weise wohlfühlen. Es gibt manchmal Devotees, die sind einfach so, haben so ein problematisches Leben, dass die Probleme sie sogar wegbringen vom spirituellen Leben. Das ist alles schon vorgekommen. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft wird aus unbegrenzten Wünschen und Verlangen geboren, o Sohn Kuntis. Und aufgrund dieser Erscheinungsweise wird das verkörperte Lebewesen unter Umständen auch unseren Service zu verändern. Wir haben starke Wünsche, jetzt kommt der Frühling, ihr wisst, das ist eine Zeit, wo es ist noch so kalt, aber wenn es wärmer wird, wo unsere Biologie erweckt wird, nicht? Und zahlreiche materielle Wünsche auftreten, nicht? Das ist dann die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ich glaube, wir alle wissen, wie sich das anfühlt. Und jetzt kommt die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit. Die Täuschung, und die täuscht einen. Die Folgen dieser Erscheinungsweise sind Verrücktheit, Trägheit und Schlaf. Und binden die Erscheinungsweise, binden die bedingte Seele ebenso. So, das ist eine allgemeine Beschreibung von Krishna, die er gibt über die Erscheinungsweisen, sodass wir schon mal wissen, wie sie auftreten und wie sie vor allen Dingen in unserem Leben auftreten. Das ist ja sehr wichtig. Glück und Wissen ist der Erscheinungsweise der Tugend zuzuordnen. Viele Verlangen ist der Erscheinungsweise der Leidenschaft zuzuordnen. Und einfach Dumpfheit, Passivität, auch manchmal so Spinnereien, also Verrücktheiten, Trägheit und Schlaf. Das ist der Erscheinungsweise der Unwissenheit zuzuordnen. So. Nun, worin besteht die Funktion und wie wirken sie? Das habt ihr sehr gut beschrieben in eurer Sache. Die Erscheinungsweisen der Natur haben im Wesentlichen drei so grundsätzliche Funktionen. Und so sehen wir sie. Ich glaube, Gernot Jaksha hat einen Vortrag einmal in Basel gegeben, die unsichtbaren Fäden des Schicksals. Ich glaube, da meintest du mehr Karma, oder meinst du auch die Gunas, spielte das mit da rein? Nur die Gunas, ja, das sind unsichtbare Fäden sozusagen, die so auftreten. Ein Mensch, der mit den Augen des Wissens schaut, kann diese Fäden bei anderen erkennen, aber wenn man nicht so mit Wissen schaut, ist es sehr schwierig, diese Fäden zu bemerken. Nicht? Ein Devotee hatte gesagt, ich glaube, Gaura Lila Prabhu war es, dass sie auch als Gunas, als Seile gesehen werden, als Fäden. Sie binden uns, wie Marionetten. Srila Prabhupada hatte oft das Bild gebraucht von den Marionetten, die in jeder einzelnen ihrer Bewegung von den Fäden kontrolliert werden, die sie eben bewegen. So werden alle Tätigkeiten in der Welt, oder die wir bei Menschen sehen, aber auch bei Tieren. Und jetzt hört, Dinge, die wir sehen in der Welt, wie einfach Abläufe, Wetter und so weiter und so fort, wird von diesen Erscheinungsweisen kontrolliert, die einen unglaublichen Einfluss haben. Sie binden uns also. Dann die zweite Wirkung ist völlig anders. Sie verursachen die Vielfalt in dieser Welt. Ich hatte eben gesagt, dass auch nicht, sagen wir mal, unbewegte Dinge unter den Erscheinungsweisen stehen. Zum Beispiel Getränke stehen unter bestimmten Erscheinungsweisen. Da gibt es kristallklares Quellwasser, was ziemlich unter Tugend steht. Dann gibt es schmutzigeres Wasser. Und dann gibt es schließlich chloriertes Wasser, was in der Erscheinungsweise, sagen wir mal, der Unwissenheit sich befindet, nicht? Was also durch und durch ist. So, diese Erscheinungsweisen machen alles aus, ungefähr so wie Farben in einem Gemälde. Jedes Gemälde, was wir mit dem Auge wahrnehmen können, setzt sich aus insgesamt drei Komplementärfarben, nennt man sie, glaube ich, zusammen, die ich jedes Mal vergesse. Aber ich lerne sie auch nicht auswendig, weil Blau ist ein, Gelb und Rot. Nicht? Alles, was ihr seht, wir wollen jetzt nicht unbedingt auf ein spirituelles Gemälde deuten, weil da noch eine andere Qualität da ist, das Krishnas transzendentale Form da. Aber alles, was ihr so seht an Farben, der Stand und so weiter, ist ja von diesen Farben durchdrungen. So sind auch alle Zustände in der Welt, alles, was ihr seht, Berge, Flüsse, euer Dhoti, eure Gehirnzellen, das Ohrläppchen des Bürgermeisters von Zürich, also alles, ich will jetzt keine komischen Beispiele geben, und der wird durchdrungen von den Erscheinungsweisen. Sie sind im Tisch, durchdringen den Teller, sind in eurer Schlafmatte, in der Seife, überall. Das ist alles, die Erscheinungsweisen der Natur. Also ich wollte es mal so klar machen, damit wir wissen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Sind Kräfte, Grundkräfte der materiellen Natur. Und damit habe ich dann auch das Dritte gesagt, die durchdringen also die gesamte materielle Natur. Ich möchte jetzt die einzelnen Dinge ein bisschen, das haben wir eigentlich schon erklärt. So, Liebe Devotees, wenn wir uns mit den Erscheinungsweisen der Natur auseinandersetzen, müssen wir verstehen, es ist etwas, was ganz, ganz viel mit uns zu tun hat. In der Bhagavad Gita wird dies sehr, sehr klar ausgeführt. Ich möchte euch da drei Texte vorlesen. Das heißt, die gesamte materielle Substanz, Brahman genannt, ist die Quelle der Geburt. Und es ist dieses Brahman, das ich befruchte, wodurch die Geburten aller Lebewesen ermöglicht wird. Also wir kommen in diese Substanz hinein, hier wird es Brahman genannt, also das Brahman mit den Eigenschaften, mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, das ist die materielle Substanz, und werden da rein befruchtet. Seht mal, Brahman ist ja interessant, ist ein Wort, was auch für die spirituelle Natur also benutzt wird. Wenn dieses Brahman von den drei Erscheinungsweisen bedeckt wird, dann ist es die materielle Substanz. Das bedeutet, wenn wir den Vorhang der drei Erscheinungsweisen lüften können in unserem Leben, nicht, dass man so plastisch darstellen könnte, die Erscheinungsweisen sind hier zwischen euch und mir, wie ein Tuch, so kann man es nicht sagen, das wollte ich nicht sagen. Sagen wir mal, der Danda ist die spirituelle Natur, ja? Wir sehen, auch ein schlechtes Beispiel, dass das Glas hier bedeckt von diesem Tuch ist und ist für uns nicht sichtbar. Genauso ist Brahman von den Erscheinungsweisen der Natur bedeckt, den Qualitäten, und ist nicht sichtbar für uns. Wenn die weg sind, die Erscheinungsweisen, wenn wir sie transzendiert haben, können wir Brahman wahrnehmen. Dieses Saguna Brahman, nicht Brahman mit Erscheinungsweisen. Und die spirituelle Natur ist ohne Nirguna Brahman, ohne Eigenschaften. Nirguna, nicht? Ohne Eigenschaften. Wir werden aufgrund unserer Frucht, unserer Wünsche zu genießen, in dieses Saguna Brahman hineingeworfen. Wir werden hineinbefruchtet, ähnlich so wie der Vater die Nachkommen oder die Kinder in den Mutterleib hineinbringt. So bringt auch Krishna durch seinen transzendentalen Blick die Lebewesen in die materielle Natur hinein. Nicht? Bringt sie direkt herein. Man sollte verstehen, dass alle Lebensformen, sagt Krishna, O Sohn Kuntis, durch die Geburt in der materiellen Natur ermöglicht werden und dass ich der samengebende Vater bin. Die materielle Natur besteht nun aus drei Erscheinungsweisen, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Wenn das ewige Lebewesen mit der Natur in Berührung kommt, O starkarmiger Arjuna, wird es durch diese Erscheinungsweisen bedingt. Nun, ihr möcht euch jetzt fragen, durch wie genau werden wir nun bedingt? Durch die von einer bestimmten Erscheinungsweise. Was entscheidet mit anderen Worten, ob wir in Tugend, Unwissenheit oder Leidenschaft mehr sind? Und die Antwort ist Gemeinschaft. Diese Erscheinungsweisen treten auf durch Gemeinschaft. Ich möchte zum Beispiel ein Beispiel geben, wenn ihr, sagen wir mal, was heißt ihr? Sagen wir mal, ein Mensch trinkt eine Substanz, Alkohol, die stark von Unwissenheit regiert wird. Mit diesen Gemeinschaft wird er auch dann von Unwissenheit beeinflusst und torkelt, taumelt durch die Niederdorfstraße in ein Restaurant oder ein unseriöses Etablissement, nicht, und so weiter. Gemeinschaft mit bestimmten Dingen, die sich bereits in der Erscheinungsweise der Natur befinden, färben unser Bewusstsein. Krishna spricht hierüber im 11. Kanto des Srimad Bhagavatams zu Uddhava. Er sagt, je nach Qualität der religiösen Schriften, des Wassers und so weiter und so fort, sind die Erscheinungsweisen der Natur in unterschiedlichem Maße vorherrschend. Ich möchte ganz kurz jetzt da durchgehen und dann enden durch diesen Text. Ich sehe mal davon ab, jetzt den Text, den lese ich nachher genau vor, aber wenn ich jetzt all diese Sachen nenne, dann verliert man den Zusammenhang. Also je nachdem, was für eine religiöse Schrift du liest, wirst du in eine bestimmte Erscheinungsweise der Natur hineinversetzt. Das wirkt so wie Alkohol oder wie sagen wir, eine gute Medizin, die dich aus dem Gesundheit, die dich vielleicht in einen etwas gesünderen Leben hineinbringt. Es gibt Schriften in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, wo einige tantrische Rituale erwähnt werden und so weiter. Dann das Wasser, was du trinkst, beeinflusst dein Bewusstsein. Klares Wasser, zu dem gehört auch, oder wenn du zum Beispiel Kölschwasser nimmst. Kölschwasser ist hier nicht bekannt, weil es aus Köln kommt, ist ein Parfüm. Nicht? Wenn du Parfüm über dich reibst, nicht? Kann es sein, dass wird sicherlich die Erscheinungsweise der Leidenschaft zunehmen. Nicht? Dann heißt es, die Gemeinschaft mit den eigenen Kindern oder Menschen im Allgemeinen ist total wichtig. Du kannst auf eine bestimmte Art und Weise Gemeinschaft pflegen mit Menschen. Wir waren vor ein paar Tagen noch in Köln und sind dadurch dieses absolute, also durch die Nachbarschaft von unserem Tempel gegangen. Das ist keine besonders gute. Und da sah man denn so einen Mann so Nase an Nase mit einem anderen Mann, nicht? Und die wiegelten sich gerade auf zu einer Schlägerei. Bist du in der Sekte? Ja? Nicht? Und nein, bist du ein schlimmer Luderheini? Nicht? Und so. Und die haben sich so richtig aufgehoben. Und man merkte plötzlich, wie die Atmosphäre wurde plötzlich total leidenschaftlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch unter Devotees vorkommt, wenn wir unser National Council haben, nicht? Und wir dann da anfangen, die verschiedenen Themen da zu diskutieren, nicht? Kann es vorkommen, dass die Atmosphäre plötzlich fiebrig wird. Habt ihr das schon mal gemerkt? Plötzlich wird es so fiebrig und man fängt, die Erscheinungsweise der Leidenschaft kommt sogar in die Stimme und die wird zittrig. Habt ihr das schon mal gemerkt? Nicht? Das ist natürlich ein tabuisiertes Thema, aber ich glaube, wir wissen das. Nicht? Wie man Gemeinschaft pflegt mit Menschen, was man sagt, ob man die Etikette einhält und so weiter, das bringt bestimmte Erscheinungsweisen einfach herbei. Oder mit den Kindern. Wenn ihr Kinder habt, müsst ihr sehr vorsichtig sein, richtig Gemeinschaft mit den Kindern zu pflegen, um sie gut aufzubringen im spirituellen Leben und nicht Unwissenheit oder Leidenschaft herbeizubringen. Die Orte, wenn wir zum Beispiel Zürich-Niederdorf sind, ist das so schlimm eigentlich, oder ich kenne das, ist schon recht schlimm, das schlimme Pflaster, das heiße Pflaster, dann wird man ein bisschen heiß laufen unter Umständen. Deswegen kann es vorkommen, dass die Prediger, Buchverteiler, Devotees und so weiter und so fort, dass man ihnen manchmal sagen muss, achte drauf, dass du, wenn du zu diesen Orten gehst, gut ausgerüstet bist, auf der spirituellen Ebene bist, um nicht unbewusst beeinflusst zu werden. Zeiten sind in den Erscheinungsweisen. Nacht ist zum Beispiel nicht so gut, da kann man leicht in Leidenschaft kommen und Kinder zeugen. Also das ist ja sogar was, also ich will jetzt nicht, ich muss ein bisschen vorsichtig sein in der modernen Zeit. Also Leidenschaft rede ich nicht. Dann Tätigkeiten, die Art, wie du tätig bist. Und so weiter und so fort. So, je nachdem, wie du Gemeinschaft pflegst mit diesen Dingen, werden die Erscheinungsweisen stärker werden in deinem Leben. Wenn du dies bewusst einsetzt, dieses Wissen, dann solltest du diejenigen nehmen, die in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Von den 10 Dingen, sagt Krishna, die ich gerade eben erwähnt habe, haben die großen Weisen, die das vedische Wissen verstanden haben, diejenigen gerühmt und weiterempfohlen, die in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Sie kritisieren diejenigen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und wiesen die zurück, wären sie gegenüber denjenigen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft gleichgültig blieben.
Ja.
Nun, dieses Wissen, manche von euch schauen gelangweilt raus, ach ja, 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 ja. Aber seid nicht gelangweilt, das ist sehr wichtig. Krishna erklärt hier, bis man sein direktes Wissen von der spirituellen Seele wiederbelebt, nicht? Bis wir wissen, ich bin Seele, ich bin Krishnas Teil, und die illusorische Identifikation mit dem materiellen physischen Körper und dem Geist aufgibt, bis das der Fall ist, dass man sich überhaupt nicht mehr identifiziert mit dem Körper und dem Geist, muss man die Dinge kultivieren, die in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Das heißt, wenn du die Dinge kultivierst, die in Tugend sind, dann förderst du automatisch religiöse Prinzipien und kannst dadurch die Praxis des transzendentalen Wissens erst umsetzen. Ohne dass man bewusst eine Bemühung macht, Tugend zu kultivieren in seinem Leben, wird man niemals das spirituelle Wissen umsetzen können. Mein letzter Punkt ist, kennt ihr dieses Phänomen, dass man etwas weiß, aber es nicht recht in die Tat umsetzen kann? Man kann sein Wissen nicht spazieren gehen lassen durch das Leben. Man kann einfach nicht danach handeln. Ja, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich demütig sein, aber ja, ja, ich weiß, es wäre eigentlich ganz gut, früher aufzustehen und das Morgenprogramm zu besuchen. Ich weiß, aber ich komme dazu einfach nicht. Ich weiß, manche Devotees, und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte gerade, als ich unterwegs war, diese Phase der Frühjahrsmüdigkeit, die ist jetzt immer noch, das ist, wenn die Jahreszeiten sich umkippen, nicht, und es Sommer wird, dann kann man sich nicht vorstellen, glücklich um 4.15 Uhr zu sein. Also, außer im Bett. Nicht? Das kann man sich nicht vorstellen. Das scheint einem ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, weil die Tamagun eben so stark wirkt. Das ist einfach so stark. Krishna sagt, man kann es nicht überwinden aus eigener Kraft. Wenn du aber die Erscheinungsweisen für dich arbeiten lässt, das werden wir nachher haben, wenn du die Erscheinungsweise der Tugend einfach durch Dinge, die du machen kannst, kultivierst und invokst, wie sagt man, herbeirufst eigentlich, ne? Dann wirst du merken, wie die Erscheinungsweise der Tugend plötzlich die Erscheinungsweise der Unwissenheit völlig besiegt. Krishna. Das wirkt tatsächlich, das kann man sehen. Es ist wie so ein Einfluss, wie der Sonnenaufgang, der plötzlich die Dunkelheit beseitigt. Wenn du weißt, wie du die Erscheinungsweise der Tugend aufgehen lässt, kannst du selbst über starke Schlaferscheinungen siegreich sein. Ganz zu schweren denn von diesen heavy materiellen Wünschen, die manchmal so auftauchen im Körper, nicht? Und eine unter Elektrizität setzen. Das ist wirklich möglich. Vor einiger Zeit wurde ein Skandal bewusst. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben, was, glaube ich, alle meine Zuhörer begeistert und interessiert. Der Cowboy von Marlboro, Herr McLaren, ist am Lungenkrebs verstorben. Und davor, davor hat er einen 20 Millionen Rechtsstreit gegen die Firma Marlboro angefangen, weil er gesagt hat, ihr habt mich gezwungen, mehr zu rauchen, als nötig war. Und jetzt liege ich da nieder mit Lungenkrebs. Es war nicht nötig, so viel zu rauchen für die Reklamebilder. Ihr wisst ja selber, dass Rauchen gefährlich ist. Und so ist der Cowboy dann, hat den Gerichtsfall gewonnen, aber konnte das leider nicht mehr benutzen, das Geld. Nun, davon weiß, das ist natürlich aufgeflogen, dieser Skandal. Das ist ja hochinteressant, es gibt ja schon viele Nichtraucher. Aber meint ihr wohl, dass die Raucher sich dieses Wissen zu eigen machen können, dass Rauchen schädlich ist? Nein, können sie nicht. Warum nicht? Weil sie in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit festgehalten werden. Wissen kann man nämlich nur anwenden, wenn man in Tugend ist. Sonst kann man Wissen nicht anwenden. Nicht? Das ist sonst. Die Christen haben dafür in ihrer Bibel auch Sprüche, das ist ja ein bekanntes Problem, dass man etwas weiß und nicht anwenden kann. Also zum Beispiel dieser Spruch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder ein Spruch aus Norddeutschland, man weiß, es geht nicht, man sollte das nicht tun, aber man tut es trotzdem. Ein Spruch ist, einmal ist keinmal. Nicht, das sagt man immer, bevor man entgegen des Wissens handelt. Einmal ist keinmal und wiegt sich so in eine Art Sicherheit hinein. Es gibt wahrscheinlich auch Schweizer Volkslieder, die diese Diskrepanz zwischen Wissen und der Unfähigkeit, nach Wissen zu handeln, ausdrücken. Das ist in jeder Kultur stark vertreten, weil jeder damit zu tun hat. Du kannst nur nach Wissen handeln, wenn du in der Erscheinungsweise der Tugend bist und musst es lernen, das zu kultivieren. Und wie man das macht, wie man das macht, werden wir weiter haben. Morgen werde ich schon dazu kommen, glaube ich. Es geht ganz schnell voran, weil ihr schon alle ein grundsätzliches Wissen von der Philosophie habt, deswegen ist es einfach. Ja, Hare Krishna, damit bin ich jetzt ans Ende gekommen. Wollt ihr irgendwelche Fragen dazu stellen? Hare Krishna. Ja. Träge und Faulheit ist das gleiche, also müsste ich jetzt irgendwas konstruieren. Ja, diese Liste ist also aus dem Ayurveda. Ich würde sagen, man kann in Leidenschaft sein und faul sein, oder man kann in Leidenschaft sein und man kann auch in Unwissenheit sein und Faulheit. Da muss irgendwie eine Nuance sein. Es gibt solche Leute, die sind sehr leidenschaftlich und sagen, aber ich bin zu faul, das zu machen. Ich glaube, die in Unwissenheit sind mehr so dumpfe Typen. Die liegen einfach nur herum und so, aber der Erscheinungsweise, der muss denn nur Angst sein, aber man könnte aber auch sagen, in Leidenschaft wird man manchmal von Unwissenheit kontrolliert. Vielleicht ist das Richtige. Muss es nochmal nachschauen. Dana Jaksa. Ja. Zu einem guten Teil ist es da auch das Karma. Karmana Guna Sangas, ja. Sat Asat Janma Yoni. Sat Asat Janma Yoni, so, ne? Durch das Karma wirst du zu bestimmten Dingen getrieben und sagst dir rufst dann die Erscheinungsweisen der Natur herbei. Karma und Guna hängen sehr miteinander zusammen. Du machst zum Beispiel, sagen wir mal, du wirst geboren und es zieht dich dann ganz natürlich durch dein Karma zu alkoholischen Dingen hin, nicht? Da gibt es diesen Fall, der untersucht wurde von Ian Stevenson. Das war so einer, der war in der brahmanischen Familie, einer brahmanischen Familie geboren worden, und er sagte plötzlich seinen Eltern gegenüber: Mami, ist dir das nicht langweilig, immer mit Papi rumzumachen? Willst du nicht mal ein bisschen Abenteuer suchen? Und dann kam er eines Tages, der Kleine kam zurück und hatte eine große Fahne. Und es war jetzt total, Fahne heißt, er roch nach Alkohol. Und die Leute, also die Eltern waren total geschockt, weil das mir so sattwische Brahmana-Typen waren. Ne? Aber da hatte ihn das alte, da hatte ihn das Karma geführt zu diesen Tätigkeiten seines vorangegangenen Lebens, ne? Wieder sich zu betrinken, wieder zu trinken und das aufzusuchen. Es ist also zu einem gewissen Teil ist Karma, aber es ist auch der freie Wille eines Menschen. Nicht, ich weiß zum Beispiel, in meinem Leben war es so, dass ich merkte, wie ich mich zu bestimmten Dingen angezogen fühlte, aber dann doch merkte, ich will das eigentlich nicht in diesem Leben. Ich möchte Selbstverwirklichung. Und habe dann schon als Kami Abstand genommen von vielen Dingen, die Menschen, mit denen ich Gemeinschaft hatte und die so in meine karmische Clique passten, die für die selbstverständlich waren. Der freie Wille ist auch dann auch da. Oh, da könnte ich dir viele Geschichten erzählen. Wie man Leute zum Beispiel versucht hat, zu reformieren, durch, wie nennt man, zu resozialisieren, nicht? Wie sie aber immer wieder getrieben durch ihr Karma die gleichen Dinge gemacht haben, die sie eigentlich zum Leiden gebracht haben. Nicht? Trinker zum Beispiel oder Drogensüchtige, da fällt das unglaublich auf. Ja, hier sind noch. Herbie Hancock heißt du, nicht? Herbie? Helmi, also Helmi, ja, Entschuldigung. Ja. Das sind mehr Tätigkeiten, nicht Menschen. Ja, die sagen einfach, das betrifft mich nicht. Die sind nicht in diesen fruchtbringenden Aktivitäten beschäftigt, die leidenschaftlichen Karmis machen. Auch nicht, wie man in der vedischen Zeit hat man die leidenschaftlichen materiellen Tätigkeiten unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft ausgeführt. Ah, sorry, ist ja klar. Unter den Anweisungen der Schriften ausgeführt. Weisen zum Beispiel halten nichts von den Karmakanda-Schriften. Im 11. Kanto wird das erwähnt, dass diese sogenannten religiösen Ausübung der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die war ja in der vedischen Gesellschaft unglaublich vertreten. Da halten die Weisen gar nichts von. Auch von den Spielregeln einer leidenschaftlich auf materiellen Fortschritt ausgerichteten Gesellschaft sind sie eher neutral. Klar, du siehst noch ein bisschen fragend aus. Deine Körpersprache sagt großes Nachdenken. Ja. Ich glaube, deiner Frage liegt ein gewisses Missverständnis im Hören zugrunde. Warte mal, Seite. Stimmt das mit den Weisen? Das ist nicht, dass die Menschen. Wo habe ich das noch vorgelesen? Es ist nicht so, dass die Menschen. Hier, ja, von den 10 Dingen, die ich gerade erwähnt habe, haben die großen Weisen, die das vedische Wissen verstanden haben, diejenigen gerühmt und weiterempfohlen, die in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Also Schriften, das Wasser, die Gemeinschaft und so weiter, der Ort, Zeit, Tätigkeiten, nicht? Diese Dinge sind in verschiedenen Erscheinungsweisen der Natur und die werden gerühmt, die tugendhaft sind. Die leidenschaftlich sind, werden neutral behandelt und die Unwissenheit hervorbringen, werden regelrecht kritisiert. Ja, sind nicht Menschen, sondern Dinge. Bergschneescher. Na, well, wir haben Karma, aber wir haben auch eine Unabhängigkeit, ein freier Wille. Und das Interessante ist, dass jemand, der die Erscheinungsweise der Tugend kultiviert, mehr Zugang hat zu diesem freien Willen, als jemand, der in Leidenschaft und in Unwissenheit ist. Nicht ein Mensch, der mehr in Tugendhaft ist, kann sich wirklich vornehmen, das mache ich jetzt. Und das andere lasse ich. Während jemand, der in Leidenschaft ist, der hat nicht diese Möglichkeit so sehr. Und der in Unwissenheit ist, gar nicht. Der dröhnt einfach vor sich hin. Deswegen ist es ganz wichtig, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. Kennen wir das nicht alle aus dem eigenen Leben, dass wir manchmal ein bisschen unwissender sind? Das spirituelle Leben, das vibriert nicht so in uns. Wir bringen mehr schlecht als recht unsere Tage im Devotional Service so vor uns hin. Wir sind immer unruhig und es mangelt uns immer. Wir sind nicht so zufrieden. Und dann kennen wir dann nicht wieder diese Zeiten, wo wir plötzlich freie Sicht haben, wo wir vielleicht, weil wir in einem Service uns richtig beschäftigt haben oder eine Nektargemeinschaft gepflegt haben mit einem Devotee, plötzlich so hochgekommen sind, dass wir Wissen haben, alles fliegt uns zu und so weiter, und dass wir dann mit großer Sicherheit Krishna-Bewusstsein ausüben können. Das war eben Tamagul. Danke für das Beispiel. Jayadev ist ein Theatermann, der war sein Beitrag für heute. Nicht? Guck mal, der ist eingeschlafen, konnte nichts von der Wirklichkeit wahrnehmen. Und er hat in einer eingebildeten Traumwirklichkeit, nehmen wir an, die Träume waren ganz gut, bevor die Leute fühlen, der Dedig. Nee, das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir von den Erscheinungsweisen stärker beeinflusst werden, dann haben wir nicht so Zugang zu unserer Freiheit. Wir hatten noch Tulsi da?
Ja.
Ja, das scheint, ja. Ja, so könnte man sagen. Ja, danke. Ja. Da kommt Trägheit plötzlich auf ihn, Träge in Leidenschaft, ja. Muss wohl so sein, denn sonst wäre, man könnte sagen, dass, ja, das ist halt eben, die Erscheinungsweisen treten halt nie rein auf, und da ist jetzt so ein tamasischer Einfluss in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, aber ist alles so ein bisschen miteinander verbunden, also. Wenn man das einmal merkt, Prabhus, dann wird man sehr selbstkritisch und sehr bemüht. Ja. Sonst unsere Mataji sagen, unser Krishna Chandra hat noch. Ja. Ja. Thank you.
doch, wenn, es kommt jetzt drauf an, wenn jetzt ein spiritueller, sieh mal, auch der tamasische Typ wird manchmal so ein bisschen von Tugend so, so beeinflusst. Zum Beispiel, wenn jemand zu viele Fehler macht, wenn jemand zu stark leidet aufgrund dieser Fehler, dann sagt er, ich will was machen. Und es gibt diese Leute, also es gibt auch unter unseren Devotees welche, die waren absolut von dieser niederen Erscheinungsweise beeinflusst und das Leid wurde dann so stark, dass sie gesagt haben, ich muss was machen und ich will was machen. Es wird richtig erklärt von Bhaktivinoda Thakur, die materielle Welt ist der Amboss, Leid ist der Hammer und das Lebewesen ist das Metall. Und irgendwann wachst du dann, das ist Krishnas Mercy, irgendwann wachst du dann auf und sagst, halt, es geht nicht mehr so weiter und brichst aus dem Traum aus. Ich bin so ein typischer Fall. Irgendwann habe ich gesagt, das reicht jetzt. Jetzt reicht. Jetzt wird was Neues angefangen, ein neues Kapitel. Aber im Allgemeinen ist es so, dass in Tamagun eben keine Freiheit ist, das stimmt. Mehr das Leid ist vielleicht nicht so eine Freiheit, das Leid motiviert einen einfach und knallt einen dann raus, nicht? Wie eine Sicherung, die unter zu großem Hochstrom da ist, die knallt dann einfach raus aus dem. Meistens ist es aber, wenn man in der Erscheinungsweise der Tugend ist es so, dass es nur kurze ist. Erst wenn man die Devotees trifft, wie es hier gesagt wird. Aufrichtig Suchende müssen sich deshalb an einen kundigen spirituellen Meister wenden, um den Fortschritt, um den Pfad des Fortschritts betreten zu können. Und der echte kundige spirituelle Meister ist fähig, den Schüler von jeder Stufe des Lebens aus zu führen, sei es Tamas, Rajas oder Sattva. Erst wenn die Führung eines spirituellen Meisters annehmen, können die wirklich länger für immer da rauskommen. Das merkt man auch, es gibt gewisse Schüler, die so von spirituellen Meistern, die so in Unwissenheit waren und solange sie folgen, geht es gut. Aber wenn sie dann nicht mehr folgen, schupp, sind sie genau da, wo sie herkommen. In Deutschland ist die tamasische Region Niederbayern. Da kommen sie nach Niederbayern wieder. Gehen wir nach Niederbayern, genau, Unterbayern. Ja? Gut, ich glaube, dann haben wir ein gutes Ende erreicht. Oder? Jetzt seid ihr noch ein bisschen nachdenklich. Wenn ihr morgen kommt und übermorgen, dann werden wir über Befreiung von den niederen Erscheinungsweisen sprechen. Es ist ein Seminar, da kann man noch nicht alles so ausführlich. Ich habe schon was angedeutet, damit wir ein bisschen Hoffnung haben. Sonst sagen alle, ja, zur Lecture-Zeit, da ruhen wir uns aus, das ist nichts für uns, diese Lecture. Wir bleiben, wo wir sind, hab ich gesagt. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.